Hier ist HR1 Talk mit Klaus Reichert.
Niemand weiß so viel über uns wie mein heutiger Gast. Der Soziologe Professor Martin Schröder ist heute nicht hier im HR1-Studio, sondern wo erreichen wir Sie, Herr Schröder?
Ich bin gerade in Köln zu Hause.
Schönen guten Tag. In Corona-Zeiten halten wir natürlich Abstand. Wir sind heute über Leitung verbunden. Fangen wir mal ganz vorne an, Herr Professor Schröder. Soziologie hat jeder schon mal gehört, aber es ist auch keine Schande, nicht zu wissen, worum es da eigentlich geht, oder?
Nein, aber das kann man ganz einfach erklären. Soziologie ist Gesellschaftswissenschaft. Also so wie man zum Beispiel sagen würde, Psychologen schauen sich einzelne Menschen an, so schauen sich eben Soziologen Gesellschaften an. Und so typische Fragen sind dann, warum sind manche Länder reicher als andere? Sogar sowas wie, warum bringen sich in manchen Ländern Menschen eher um? Also das sind so Fragen, die Soziologen sich stellen. Und eben auch, warum geht es manchen Menschen in manchen Situationen besser als anderen?
Böse Zungen behaupten ja, dass so ein Studium die beste Voraussetzung dafür ist, ein guter Taxifahrer zu werden.
Also generell ist die Arbeitslosenquote von Soziologen gar nicht so furchtbar schlecht, aber sie müssen sich vorstellen, dass es, und das erzähle ich auch immer meinen Studierenden, innerhalb der Soziologie quasi zwei Denkrichtungen gibt. Es gibt eine sehr stellenweise sogar mathematische, man kann in gewisser Weise sagen naturwissenschaftliche Herangehensweise, und da werden mich jetzt meine Kollegen nicht für mögen, es gibt das, was ich die Laberphilosophie nenne. Das ist dann eher so eine philosophische Soziologie, in der man sozusagen jeder mal seine Meinung preisgeben darf, aber man eben weniger Daten benutzt, entsprechend auch oft gar nicht so genau weiß, ob das denn stimmt, was die Leute da so erzählen.
Wie Martin Schröder darauf gekommen ist, Soziologie zu studieren und wie ein Soziologe arbeitet, darüber reden wir in 5 Minuten, und natürlich reden wir auch über sein neues Buch. Wann sind wir wirklich zufrieden? So heißt das Buch. Ich freue mich sehr, dass Sie bei uns sind, und bin gespannt auf die nächsten 2 Stunden.
Super, ich freue mich auch.
HR1, genau meins.
Wann sind wir wirklich zufrieden? So heißt das neue Buch von Professor Martin Schröder, Soziologe an der Philipps-Universität in Marburg. Herr Schröder, wie sieht der Alltag eines Soziologen aus?
Ja, ich weiß gar nicht, ob es den Alltag gibt, aber ich kann Ihnen sagen, wie mein Alltag aussieht, der natürlich auch ein anderer Alltag ist als von Leuten, die jetzt nicht Professor sind. Sie müssen eben Lehre machen, sie sind auch ein bisschen mit Verwaltung an der Universität beschäftigt, aber im Wesentlichen, oder so sehe ich mich zumindest selber, ist tatsächlich die Aufgabe, neue Sachen zu erforschen. Und was ich da mache, ist immer sehr empirisch, das heißt sozusagen sehr datengetrieben. Fragen, die ich mir zum Beispiel angeguckt habe, ist, gibt es wirklich Generationen XY und Z? Es gibt sie nämlich in Wirklichkeit nicht. Oder eine Frage, die mich eben auch schon lange interessiert hat, ist, wann sind Menschen eigentlich zufrieden? Und das sind ja Fragen, über die schon lange philosophiert wurde. Aber das Coole ist, dass man das jetzt tatsächlich einfach mit Daten ausrechnen kann.
Ja, für ein neues Buch wurden 80.000 Leute befragt über einen Zeitraum von 30 Jahren. Das haben Sie doch nicht alles selbst gemacht.
Das kann ich natürlich nicht selber machen, das ist auch nicht meine Aufgabe, sondern es gibt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das heißt jetzt einfach so, das ist jetzt nicht irgendwie Arbeitgeber- oder wirtschaftsnah. Und da hatten eben ein paar verrückte Leute Ende der 70er Jahre die Idee, jedes Jahr Menschen jahrzehntelang immer wieder dieselben Menschen auch zu befragen. Und solche Umfragen, das ist dann das Deutsche Sozioökonomische Panel, die kann ich dann eben mit Computern auswerten.
Sucht man sich als Soziologe eigentlich so ein Spezialgebiet aus, also in Ihrem Fall Zufriedenheit und Glück? Sie hätten ja auch über Unglück und Pech forschen können.
Ja, also erstmal ist das ja dasselbe, weil wenn Sie wissen, wer nicht zufrieden ist, dann wissen Sie ja auch automatisch, wer unzufrieden ist. Und tatsächlich, das werden wir ja sicher noch besprechen können, geht es in dem Buch auch sehr stark darum, in welchen Situationen wir unglücklich sind. Aber man rutscht da so rein. Ich habe einfach immer gemacht, welche Forschungsgebiete mich interessiert haben, und das ist jetzt das Forschungsgebiet, bei dem ich da geendet bin. Aber da steckt jetzt kein Masterplan dahinter, dass man sich jetzt mit 20 überlegt, genau diese Frage werde ich jetzt in den nächsten 40 Jahren beantworten oder sowas.
Herr Schröder, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Soziologie und Ethnologie? Auch da erforscht man ja das Zusammenleben von Menschen.
Die Soziologie ist halt sehr stark auf moderne Gesellschaften ausgerichtet. Der Unterschied ist auch, dass die Soziologie einfach viele Methoden benutzt, stark auch statistische Methoden, die sich dann mit der Ethnologie nicht so überschneiden. Also so Fragen wie, warum sind Ostdeutsche eher arbeitslos als Westdeutsche, oder macht Ungleichheit Menschen unzufrieden im Vergleich moderner Gesellschaften? Das wäre jetzt eine Frage, die die Soziologie beantwortet, aber nicht die Ethnologie.
Als Kind wollen viele Feuerwehrmann werden oder Polizistin oder Lokführer oder heutzutage Influencerin. Wie kommt man auf die Idee, Soziologie zu studieren? Das frage ich meinen heutigen Gast Martin Schröder in 5 Minuten. Viele Kinder träumen davon, Fußballprofi zu werden oder Moderatoren oder früher war es mal Lokführer und Polizistin oder Feuerwehrmann. Frage an meinen heutigen Gast Martin Schröder, Professor für Soziologie an der Philipps-Universität in Marburg. Herr Schröder, Sie wollten aber mit 7, 8 Jahren noch nicht Soziologe werden, oder doch?
Nein, sicher nicht. Aber wer weiß schon mit 7 oder 8 Jahren, was er in Wirklichkeit später machen will.
Was wollten Sie denn damals machen?
Och, ich glaube, die üblichen Sachen, ne? Obwohl man ja in Wirklichkeit keine Ahnung davon hat. Wahrscheinlich irgendwie Pilot, Anwalt oder Polizist.
Wann kam denn der Berufswunsch auf, tatsächlich Soziologie zu studieren und dann später auch als Soziologe zu arbeiten?
Der Trick ist, ich habe gar nicht Soziologie studiert. Ich habe europäische Studien studiert, wo es im Wesentlichen um das Regierungssystem der EU und die Strukturen der EU geht und habe dann im Studium gemerkt, dass ich es eigentlich gar nicht so furchtbar spannend finde, das Regierungssystem der EU immer wieder hoch und runter durchzudeklinieren. Und dann hatte ich einen Professor, Helmut Völzko, der hatte 3 Töchter, aber keinen Sohn. Und ich hatte einen sehr alten Vater, zu dem ich nicht immer so das engste Verhältnis habe. Und mit diesem Professor habe ich mich dann ganz gut verstanden. Und ich glaube, der war auch so ganz froh, dass es mal so einen Studierenden gab, von dem er vielleicht nicht das Gefühl hatte, dass er das jetzt alles lernt, weil er damit irgendwelche Klausuren bestehen muss, sondern weil ihn das eben wirklich interessiert. Und wir haben uns dann gut verstanden. Ich war dann irgendwann sein Hiwi, also sein studentischer Mitarbeiter, und sind dann immer öfter essen gegangen und dann fand ich seine Themen irgendwie spannend und dann bin ich da so immer mehr reingeraten. Und da ich dann mir auch sein Leben, seinen Alltag anschauen konnte, ist mir irgendwann aufgefallen, dass das wahrscheinlich ein Beruf wäre, der mir wirklich ganz gut liegen würde. So. Und irgendwann im, ich weiß es nicht, 2., 3., 5. Semester hatte ich dann diese Idee, ja, also wenn eine wissenschaftliche Karriere möglich wäre, das ist ja auch nicht immer so 100%ig planbar, dann fände ich das wirklich super.
Gehen wir nochmal zurück in die Kindheit. Sie haben eben schon angedeutet, Sie haben nicht so ein enges Verhältnis zu Ihrem Vater gehabt. Wie sind Sie denn aufgewachsen, Herr Schröder?
Och, ich sag mal, ganz normal. Ich hatte jetzt keine reichen Eltern, ich hatte keine armen Eltern. Meine Mutter, witzigerweise, hat auch Sozialwissenschaften studiert, wobei das eben in den 60er Jahren noch viel mehr so eine Art Philosophie war, Gesellschaftsphilosophie. Mein Vater war Theologe und war im Endeffekt Sozialarbeiter und wir sind in einem ganz normalen, unspektakulären Reihenhaus in Hannover aufgewachsen.
Waren Ihre Eltern eigentlich glücklich, dass Sie sie hatten?
Ich denke schon. Also wenn ich jetzt meine Mutter frage, ich war ein ganz, ganz furchtbares Kind und das ist mir manchmal immer noch ganz unangenehm. Aber wenn ich so meine Mutter frage, dann sagt die, naja, nee, ich bereue da gar nichts. Also ihr beiden, mein Bruder und ich, das ist doch irgendwie so das Beste, was mir passiert ist.
Die Frage klang jetzt ein bisschen merkwürdig, aber ich habe sie natürlich auch deshalb gestellt, weil Sie in Ihrem Buch »Wann sind wir wirklich zufrieden?« da behaupten Sie, dass Kinder gar nicht zufriedener machen.
Ja, also was heißt, ich behaupte das? Das ist vielleicht ein Punkt, den wir direkt mal klären müssen. So wie jeder andere auch, kann ich natürlich nicht sagen, alles, was ich sage, stimmt immer. Aber was man schon sagen kann, es geht dabei jetzt weniger um Behauptungen, sondern die Daten zeigen eben tatsächlich, wenn man sich diese 80.000 Befragten über 34 Jahre anschaut, dann haben natürlich viele von denen zwischendurch auch mal Kinder gekriegt. Und wenn ich mir diese Daten jetzt anschaue, dann ist das wirklich Merkwürdige, dass diese Menschen, nachdem sie Kinder gekriegt haben, weder zufriedener, aber auch nicht unzufriedener sind, als sie vorher waren. Und sie sind auch nicht zufriedener oder unzufriedener als Menschen in einer vergleichbaren Situation, also mit demselben Einkommen und so weiter, die keine Kinder gekriegt haben. Und von dem her, und da bin ich auch nicht der Erste, der das rausfindet, das ist eines der wirklich ganz großen, ungelösten Rätsel der Zufriedenheitsforschung, kann man eben wirklich sagen, verrückterweise, Kinder machen anscheinend nicht glücklich. Menschen mit Kindern sind nicht glücklicher, als sie ohne waren und nicht glücklicher als Menschen, die keine Kinder haben.
Nachlesen können Sie das alles im neuen Buch von Martin Schröder. Es heißt, wann sind wir wirklich zufrieden? Überraschende Erkenntnisse zur Arbeit, Liebe, Kindern und Geld. Über Kinder haben wir jetzt schon gesprochen. Über Geld und Arbeit werden wir noch im Verlauf der nächsten 1,5 Stunden reden. Hier ist der HR1 Talk am Sonntagmorgen.
HR1 Talk.
Heute mit dem Soziologen und Autor Martin Schröder. Mein Name ist Klaus Reichert. Schönen guten Tag.
Hallo, Herr Reichert.
Wir reden heute über Zufriedenheit und Glück hier im HR1 Talk. Was hat eigentlich alles Einfluss auf unsere Zufriedenheit und unser Glück? Das Ganze wird ja auch durch unsere Gene mitbestimmt, oder?
Genau, also es gab ganz, ganz lange die Idee, dass der Versuch, zufriedener zu werden, genauso sinnlos ist wie der Versuch, größer zu werden. Sie können sich hochhackige Schuhe anziehen, aber das bringt Ihnen nicht langfristig was. Sie könnten sogar bei irgendwelchen zwielichtigen Ärzten sich Ihre Knochen in die Länge ziehen lassen, aber dann haben Sie mal 1, 2 Zentimeter. Und die Idee, dass es nichts bringt, glücklicher zu werden, die lag einerseits daran, dass Ende der 70er Jahre es eine Studie gab, die gezeigt hat, dass sowohl Lottogewinner als auch Menschen, die auf einmal querschnittsgelähmt waren, langfristig gar nicht viel unzufriedener oder zufriedener als andere Menschen waren. Und zweitens hat man gesehen, dass in Zwillingsstudien die Zufriedenheit der beiden Zwillinge, selbst wenn sie in ganz unterschiedlichen Situationen aufgewachsen sind, fast genau gleich war. Und so ging man dann eben lange davon aus, dass wir jeder zu einer gewissen Zufriedenheit verdammt sind oder dass wir, wenn wir in Anführungsstrichen gute Gene haben, auch zu einer hohen Zufriedenheit sozusagen gezwungen sind, aber dass man es nicht ändern kann.
Jetzt können wir unsere Gene natürlich nicht beeinflussen, aber auf viele andere Dinge haben wir doch Einfluss.
Genau, und dann hat sich auch gezeigt, tatsächlich aufgrund dieses sozioökonomischen Panels hat es dann ein weltweites Umdenken gegeben, weil sich gezeigt hat, dass über Jahrzehnte manche Menschen eine langfristig zunehmende Zufriedenheit haben, andere Menschen eine langfristig abnehmende Zufriedenheit haben. Und es zwar auch stimmt, dass die Zufriedenheit sich oft auf einem mittleren Niveau einpendelt, aber bei vielen Menschen zwischendurch wirklich so eine Achterbahnfahrt ist. Also die sind einige Jahre total glücklich, einige Jahre total unglücklich. Das heißt, es hat sich dann so in den 2000er Jahren gezeigt, na, das stimmt nicht. Die eigene Zufriedenheit ist doch veränderbarer, als man denkt. Heute sagt man, ein Drittel der Zufriedenheit ist tatsächlich durch die Gene vorbestimmt. Ein Drittel ist durch kurzfristige Einflüsse erklärbar. Zum Beispiel mal ein Urlaub oder mehr Geld macht sie kurzfristig glücklich, aber nicht langfristig. Und ein weiteres letztes Drittel ist durch langfristige Einflüsse erklärbar. Zum Beispiel ihre Bildung, die ihr Leben lang ihre Zufriedenheit beeinflusst oder ihre Gesundheit. Das sagt man heute. Ein Drittel ist fix. Ein Drittel kurzfristig beeinflussbar, ein Drittel langfristig
Wir haben
beeinflussbar.
jetzt Einfluss drauf, was hier im Radio läuft. Wir spielen Ihren ersten Musikwunsch, Queen, Don't Stop Me Now. Warum haben Sie diesen Song ausgesucht, ganz kurz?
Letztens gab es ja diesen Queen-Kinofilm und in den 80er Jahren fand ich Queen immer ganz cool und seitdem bin ich so auf einem totalen Queen-Trip. Letztens konnte ich gar nicht aufhören zu joggen, weil irgendwie das ein oder andere Queen-Lied immer weiter lief und da finde ich, ist Don't Stop Me Now einfach ein ganz cooles Lied, wo man quasi immer weiter rennen kann.
Hier kommen Queen, Don't Stop Me Now. Und schon sind zumindest Sie ein bisschen zufriedener.
Danke.
Stop me now. Don't stop me. Cause I'm having a good time. Having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger.
Unmengen an Ratgebern versprechen Zufriedenheit durch gesunde Ernährung, mehr Sport und Erfolg. Doch was macht uns wirklich zufrieden und glücklich? Dieser Frage gehen wir heute nach mit Professor Martin Schröder von der Philipps-Universität in Marburg. Herr Professor Schröder, nun gibt es die sogenannten Helikoptereltern. Andere kümmern sich gar nicht um ihre Kinder. Was ist denn die bessere Variante für die spätere Zufriedenheit?
Ja, also ich habe mir mal mit den Daten angeschaut, was Menschen sagen, wie ihre Kindheit früher war und wie zufrieden sie dann mit über 30 sind. Und was sich zeigt, ist tatsächlich, dass Streit mit den Eltern die Zufriedenheit etwas senkt, also auf einer 100er-Skala um etwa einen Punkt. Und verrückterweise ist es sogar so, dass es besser ist, gar keine Eltern zu haben. Also es gibt ja auch Leute im Datensatz, die ohne Eltern aufgewachsen sind und die sind zufriedener als Menschen, die sich immer mit ihren Eltern gestritten haben. Ansonsten zeigt sich, dass Eltern, die auf die eigene Leistung geachtet haben, durchaus zur späteren Zufriedenheit beitragen oder eigentlich müsste man sagen, damit einhergehen. Aber dieses Ganze, das Kind muss jetzt Blockflöte spielen und das Kind muss dieses und jenes machen, das geht statistisch gesehen nicht mit der späteren Zufriedenheit von Menschen.
Gucken wir mal auf die spätere Berufsausbildung, Handwerk oder Studium oder irgendwas dazwischen.
Also da sieht man, dass eine höhere Bildung einen leichten, wirklich aber auch einen leichten Einfluss auf die eigene Zufriedenheit hat. Der ist so bei ungefähr 1 bis 2 Punkten von 100. Das ist jetzt nicht gigantisch und der erklärt sich aber zu einem großen Teil daraus, dass man mit einer höheren Bildung einfach mehr verdient. Das heißt umgekehrt, wenn Sie eine Ausbildung machen, mit der Sie trotzdem ganz vernünftig Geld verdienen, dann spricht das eigentlich dafür, dass das genauso gut ist wie ein Studium.
Wie ist das eigentlich, wenn man in einer Beziehung steckt? Machen Beziehungen, also eine Heirat zum Beispiel, zufriedener?
Ja, also man sieht, dass Menschen, die in einer festen Beziehung sind oder verheiratet sind, tatsächlich ungefähr 3 Punkte zufriedener sind, als sie selber waren, als sie Single waren. Aber der Effekt geht irgendwann auch. Das soll heißen, sie sind schon zufriedener im Jahr, bevor sie heiraten, und auch schon die Jahre vorher werden sie immer zufriedener. Im Jahr der Heirat sind sie ungefähr 5 von 100 möglichen Punkten zufriedener, als sie ansonsten sind. Und dann sinkt aber ihre Zufriedenheit, bis die so ungefähr 10 Jahre später, 10 Jahre nach der Heirat, wieder da ist, wo sie eben 7 Jahre vor der Heirat war. Das heißt, zu heiraten macht uns zufriedener, aber sie verlieren den Effekt wieder, weil sie sich, wie übrigens an so vieles andere auch, irgendwann einfach daran gewöhnt haben, verheiratet zu sein.
Wie ist das eigentlich, wenn die Frau in einer Beziehung mehr verdient als der Mann? Ist der Mann dann zufriedener?
Tja, da kommen wir an einen Punkt, aus wo Sie jetzt und wo vielleicht auch viele Hörer anfangen werden zu sagen, was ist das denn für ein komischer Typ? Was hat der denn da herausgefunden? Weil da kommen eben, und das muss ich auch wirklich sagen, merkwürdige Sachen heraus. Tatsächlich ist es so, dass beide in der Beziehung unzufriedener sind, wenn die Frau mehr verdient als der Mann.
Nein.
Aus der Sichtweise des Mannes kann man das ja verstehen, weil der ist eben logischerweise derjenige, der wenig verdient, wenn die Frau mehr verdient als er. Das völlig Verrückte ist aber auch, dass Frauen unzufriedener sind, wenn sie mehr verdienen als ihre Männer. Also vollkommen verrückt. Das zeigt sich immer wieder. Es ist total verrückt, aber Paare, in denen die Frau beruflich erfolgreicher ist als der Mann, sind in fast jeder Hinsicht unglücklicher. Die streiten sich öfter, die haben weniger und wenn man sie selber fragt, auch schlechteren Sex. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich trennen, ist höher. Und die Zufriedenheit mit der Beziehung geht eben auch zurück.
Ist natürlich jetzt keine gute Nachricht für Frauen, die gut verdienen.
Völlig verrückt, aber es wird noch verrückter. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau ganz aus dem Arbeitsmarkt aussteigt, steigt in dem Moment, wo sie mehr verdient als der Mann. Also völlig verrückt. Frauen, die mehr verdienen als Männer, sollten ja eigentlich im Arbeitsmarkt bleiben, eben weil sie gerade viel verdienen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann aussteigen, steigt aber anscheinend, und da können wir nur spekulieren, das steckt nicht direkt in den Daten, aber plausiblerweise, weil sie diese traditionelle Rollenverteilung wiederherstellen wollen. Auch noch völlig absurd, sobald man den 50%-Punkt überschritten hat, also sobald Frauen mehr verdienen als Männer, fangen Frauen an, zusätzlich auch noch mehr Hausarbeit zu machen, um sozusagen die traditionelle Rollenverteilung wieder ein Stück weit in Anführungsstrichen gerade zu rücken. Es gibt sogar eine dänische Untersuchung, die zeigt, dass genau an dem Punkt, also Frau verdient mehr als die Hälfte, also mehr als der Mann, der Absatz bei Männern von Potenzprodukten steigt und bei Frauen von angstlösenden Medikamenten und schlaffördernden Medikamenten steigt. Und an der Stelle muss ich jetzt wirklich noch mal eine Sache sagen. Diese Ergebnisse, bitte, da kann ich nur sagen, erschießen Sie nicht den Überbringer der Nachricht. Ja? Also die Ergebnisse finden sich so eben in den Daten. Das hat nichts damit zu tun, dass ich das gerne so hätte, dass ich sage, ich finde das gut so. Ganz im Gegenteil, so Ergebnisse widersprechen natürlich total meinen Überlegungen, was irgendwie eine moderne Partnerschaft ausmacht, was in gewisser Weise auch eine gute Partnerschaft ausmacht. Aber ich kann eben immer nur das zeigen, was sich tatsächlich in den Daten auch findet.
Gut, jetzt atmen wir mal tief durch nach diesen Informationen. Wir nähern uns natürlich einer weiteren wichtigen Frage, was die Zufriedenheit angeht. Das heißt ja immer, Geld macht nicht glücklich. Ob das wirklich so ist, darüber reden wir in 5 Minuten. Geld allein macht nicht glücklich. Es dürfen ruhig auch ein paar Immobilien, Diamanten und vielleicht noch eine kleine Pferdezucht sein. Wenn Geld nicht glücklich macht, warum hängen dann die Leute so am Geld? Im HR1-Talk ist heute der Soziologe Martin Schröder zu Gast. Er hat das Buch geschrieben, Wann sind wir wirklich zufrieden? Fangen wir mal an der Obergrenze an, Herr Schröder. Ab wie vielen Millionen macht die ein oder andere Million mehr auch nicht glücklicher oder zufriedener?
Also ich formuliere es mal so rum, bis zu 500.000 Euro bringt es Ihnen überhaupt nichts, Geld geschenkt zu bekommen. Und selbst 500.000 geschenkt zu bekommen, macht sie nur sehr, sehr kurz zufrieden. Es hat dann einen starken Effekt, 7 von 100 Punkten, und der ist aber auch ziemlich schnell wieder weg. Bei Einkommen ist es so, sobald Sie ungefähr 2.000 Euro netto pro Haushaltsmitglied haben, zu zweit brauchen Sie dann nicht doppelt so viel, sondern 3.400, und für jedes Kind brauchen Sie nochmal 1.000 Euro mehr. Aber ab dem Zeitpunkt kann man schon sagen, die Zufriedenheit der Menschen in einem Haushalt geht ab diesem Wohlstand nicht mehr mit noch mehr Geld einher. Das heißt, so ganz grob 2.000 Euro als Single, 3.500 Euro zu zweit, 4.400 Euro mit einem Kind, 5.400 Euro mit zwei Kindern und so weiter. Ab da trägt Geld statistisch gesehen nichts mehr zu ihrer Zufriedenheit bei.
Gibt es eine Untergrenze, also ein Minimum an Einkommen, was unbedingt vorhanden sein sollte?
Ja, so kann man es nicht sagen. Man kann es aber folgendermaßen sagen. Bis 2.000 Euro netto und vor allem so bis 1.500 Euro macht sie mehr Einkommen sehr viel zufriedener. In einem Satz kann man das so sagen, Geld ist einfach umso wichtiger, umso weniger sie davon haben. Aber die Grenze, wann ihnen Geld nicht mehr so viel bringt, die liegt eben jetzt nicht bei 10.000 oder 20.000 Euro netto im Monat, sondern schon so grob bei 2.000 Euro netto im Monat.
Wie ist das eigentlich mit Gehaltserhöhungen? Machen die zufriedener?
Ja, aber nur kurz. Also sie haben eine Gehaltserhöhung, sie sind dann kurz zufriedener, aber innerhalb eines Jahres verlieren sie 60% von dem Geld, das sie zusätzlich bekommen haben. Also anders formuliert, innerhalb eines Jahres fühlen sich 100 Euro mehr nur noch wie 40 Euro mehr an. Warum? Weil man sich daran gewöhnt. Also überlegen Sie sich mal Ihr Leben als Student oder als Auszubildender, wenn Sie da darüber nachdenken, wie es wäre, 2.000, vielleicht auch 3.000 Euro netto zu verdienen, was ja kein ganz unrealistischer Nettoverdienst ist, dann hätten Sie gesagt, wow, also damit bin ich reich. Fühlen Sie sich heute mit dem Verdienst reich? Eigentlich nicht. Warum? Weil Sie sich eben daran gewöhnt haben, in dem Sinne, dass Sie auch Ihren Lebensstil an das höhere Einkommen angepasst haben. Und darum bringen Gehaltserhöhungen wirklich nur sehr, sehr kurz was. Ungefähr nach einem Jahr ist ganz grob schon mal die Hälfte des Effekts weg.
Und dann gibt es natürlich noch die Leute, die gucken gerne aufs Konto und freuen sich drüber, wenn es ordentlich wächst. Macht Sparen zufriedener?
Sparen macht zufriedener, aber eben nur kurz. Die Sparquote ist so bei 15%. Die meisten Deutschen legen so 15% ihres Einkommens zurück. Und ab dem Punkt bringt es auch nur noch relativ wenig, noch mehr zurückzulegen. Tatsächlich zeigt sich aber, dass Menschen in dem Moment etwas zufriedener sind, wo sie zumindest so 15-30% sparen können gegenüber Jahren, in denen sie wirklich gar nichts sparen können. Das sind ja alles immer nur statistische Daten. Also wir sagen jetzt, es macht zufriedener. Was ich immer nur sagen kann ist, wenn man wenig spart, dann geht es damit einher, dass man nicht so zufrieden ist, wie wenn man mehr spart. Jetzt kann das zum Beispiel auch daran liegen, dass in den Jahren, in denen man mehr sparen kann, es einem finanziell etwas besser geht. Die Effekte kann man nicht immer so ganz auseinanderhalten. Was man sagen kann, ist, in Jahren, in denen man zumindest etwas spart, ist man auch etwas zufriedener. Aber bei so ab 25-30% des Einkommens, da verliert sich dann jeder Effekt.
Wie wichtig sind Freunde und Freizeit für die Zufriedenheit? Darüber reden wir in der nächsten Stunde hier im HR1 Talk. Und wenn Ihnen das gefällt, was Sie hier hören, dann können Sie sich alles auch nochmal als Podcast anhören. Sie finden uns in der ARD Audiothek.
HR1 Talk.
Einen schönen guten Tag wünsche ich Ihnen. Meinen heutigen Gast könnte man auch als Glücks- oder Zufriedenheitsforscher bezeichnen. Der Soziologe Martin Schröder ist im HR1 Talk. Um genau zu sein, er sitzt zu Hause und wir sind über Leitung miteinander verbunden. Hallo, Herr Schröder.
Hallo, Herr Reichert.
Herr Schröder, ist es richtig, Zufriedenheitsforscher? Ist das der richtige Begriff? Ist das die richtige Bezeichnung für das, was Sie machen?
Ja, das kann man so sagen. Das wäre vor einer Weile, vor ein paar Jahren noch eine, sagen wir mal, exotische Bezeichnung gewesen. Aber mittlerweile ist das wirklich ein anerkanntes Wissenschaftsgebiet.
Wir reden jetzt zwar schon die ganze Zeit drüber, aber was ist denn eigentlich Zufriedenheit?
Es ist ganz einfach. Leute werden in diesem sozioökonomischen Panel gefragt und Sie können ja mal als Hörer, Hörerin sich überlegen, was Sie sagen würden. Wie zufrieden sind Sie gegenwärtig alles in allem mit Ihrem Leben auf einer Skala von 0, ganz und gar unzufrieden, bis 10, ganz und gar zufrieden? Und mit den Daten kann ich dann rechnen.
Sind Sie denn selbst eigentlich auch ein zufriedener Mensch?
Ich würde mir so eine 7 oder 8 geben und das ist auch der absolute Durchschnitt in Deutschland. Die meisten Menschen geben sich 8 von 10 Punkten, ungefähr ein Drittel.
Dann arbeiten wir jetzt dran, dass Sie eventuell noch einen Tick zufriedener werden. Wir verlosen nämlich dreimal Ihr Buch, Wann sind wir wirklich zufrieden? Also, wenn Sie folgende Frage beantworten können, haben Sie eine Chance, dieses sehr gute Buch zu gewinnen? An welcher Universität in Hessen hat Professor Schröder einen Lehrauftrag? Das ist unsere Frage. An welcher Uni in Hessen hat Professor Schröder einen Lehrauftrag? Studiomail@hr1.de ist unsere Mailadresse, wenn Sie die Antwort wissen. Oder rufen Sie uns an 0800 155 4x1. Wir Deutschen scheinen ein bisschen zum Jammern zu neigen. Man könnte den Eindruck gewinnen, wir wären ein bisschen wehleidig und chronisch unzufrieden. Im HR1 Talk ist heute der Zufriedenheitsforscher Professor Martin Schröder zu Gast. Herr Schröder, wenn man sozusagen auf die Gesamtsituation in Deutschland schaut, jetzt mal abgesehen von dieser im Moment speziellen Situation mit Corona, wie war es denn vorher? Wie zufrieden waren denn die Deutschen?
Ja, also insgesamt, das letzte Jahr der Daten ist 2017 und da waren die Deutschen sehr zufrieden. Also 50% geben sich auf einer Skala von 0 bis 10 8, 9 oder 10 Punkte. Die allermeisten geben sich 8 und kaum jemand, nur 15% geben sich zwischen 0 und 5 Punkten. Das heißt, die Menschen sind eigentlich wirklich ganz zufrieden in Deutschland.
Gibt es eigentlich ein Nord-Süd- oder Ost-West-Gefälle?
Es gibt ein ganz krasses, das war aber früher noch krasser, Ost-West-Gefälle. Also Ostdeutsche waren und sind es immer noch ein wenig viel, viel unzufriedener als Westdeutsche mit ihrem Leben.
Wenn jetzt jemand vom Westen in den Osten zieht, passt er sich dann an oder bleibt er zufriedener?
Das ist tatsächlich einer der ganz merkwürdigen Effekte. Historisch gesehen konnten sie in den Osten ziehen, nach Ostdeutschland. Und selbst wenn sie denselben Job, denselben Verdienst hatten, sich nichts an ihrer Familiensituation geändert hat und so weiter, wurden sie unzufriedener, wenn sie nach Ostdeutschland gezogen sind. Das ist jetzt in den letzten Jahren nicht mehr ganz so schlimm. Aber das war, selbst wenn man umgezogen ist, ein starker Effekt.
Wie stehen wir im internationalen Vergleich? Gibt es auch dazu Zahlen?
Ja, wir stehen nicht schlecht da, aber wir sind jetzt auch nicht die Spitze. Die Spitze sind, und das ist wirklich ein komisches Rätsel, einerseits so Länder, die, ich sag mal, alles richtig machen, Schweiz, Norwegen, andererseits aber auch einige südamerikanische Länder wie Mexiko oder Kolumbien. Die Deutschen mit 7,4 von 10 möglichen Punkten stehen da so in der Mitte bei der Lebenszufriedenheit.
Wir hoffen jetzt mal auf zufriedenstellende Antworten in unserem HR1-Fragebogen. Die Fragen stelle ich gleich Professor Schröder. Mögen Sie Fragebogen, Herr Schröder?
Ist ja quasi mein Job, sie auszuwerten. Da muss ich sie auch mal beantworten.
Also dann in 5 Minuten der HR1-Fragebogen. Im HR1-Talk gibt es immer den Moment, wo wir den HR1-Fragebogen zücken und all unseren Gästen die gleichen Fragen stellen. Sind Sie gut in sowas, also Fragebogen beantworten, Herr Schröder?
Ich habe es noch nie ausprobiert.
Also fangen wir vorne an. Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr?
Ich würde mal sagen, so ein Euro.
Meine schönste Reise war?
Schwer zu sagen. Ich denke, oh Gott, da gab es viele. Das kann ich nicht eine von sagen.
Stolz bin ich darauf?
Dass wir alle in einem Land leben, wo man auch jetzt zum Beispiel angesichts der Krise wirklich sagen kann, dass wir recht besonnen handeln.
Mein Lieblingsessen ist?
Schwer zu sagen, aber ich grille fast jeden Tag.
Ich hasse es, wenn?
Leute Aussagen machen, ohne dazu wirklich Daten zu haben, mit denen sie die auch belegen können.
Glück bedeutet für mich?
Ein innerlich schönes Gefühl zu haben, ganz einfach.
Ich höre im Radio gerne?
Ich höre gar nicht so viel Radio, aber wenn, dann finde ich das Campusradio oft ganz nett.
Das Schwierige an der Demokratie ist?
Dass wir uns oft alle einigen müssen, auch über Fragen, über die wir uns gar nicht so einig sind.
Bereut habe ich?
Da fällt mir jetzt gar nicht so furchtbar viel ein.
Unterschätzt wird an mir?
Ich glaube, ich werde nicht so unterschätzt.
Ich möchte mal gerne einen Abend verbringen mit?
Barack Obama.
Peinlich war mir zuletzt?
Oh, das passiert die ganze Zeit. Ich habe peinliche Hobbys. Wenn ich die erzählen muss, dann ist es immer peinlich.
Ein Beispiel würden wir gerne hören.
Ich habe so ein peinliches Computerspiele-Hobby. Das ist ein gutes Beispiel für peinlich ist mir.
Der Glaube?
Spielt für mich keine Rolle.
Ich habe Angst vor?
Statistisch gesehen Sachen, die tatsächlich gefährlich sind.
Zum Beispiel, was wäre das?
Autounfälle, wenn jemand rast oder sowas, da kann einem dann ja wirklich mal was passieren.
Treue?
Muss jeder für sich selbst entscheiden.
Mein Lieblingsfilm?
Leonardo DiCaprio-Filme sind aus Gründen, die ich nicht so ganz erklären kann, meistens ziemlich gut.
Ich muss mich unbedingt noch bedanken bei?
Och, Ihnen bisher für das nette Gespräch.
Oh, danke schön. Gebe ich gerne zurück. Ich wäre gerne. Letzte Frage des Fragebogens.
Da kann ich gar nicht, ich bin ganz gerne das, was ich bin. Da gibt es jetzt nicht so dieses, das muss anders sein.
Professor Martin Schröder, Soziologe an der Philipps-Universität in Marburg in HR1.
HR1 Talk.
Klaus Reichert ist hier. Ich spreche heute mit dem Soziologen Professor Martin Schröder. Wir reden über Zufriedenheit und Glück, aber mein heutiger Gast ist auch Gerechtigkeitsforscher. Wie erforscht man denn Gerechtigkeit, Herr Schröder?
Ja, letztlich genauso wie man Zufriedenheit erforscht. Also Gerechtigkeit ist ja sozusagen nichts, was man nicht messen könnte, sondern Sie können eben Menschen fragen, haben Sie das Gefühl, in einer gerechten Gesellschaft zu leben? Und da kann man dann eben schauen, wann das eher der Fall ist und wann nicht.
Geht es da auch um Gerechtigkeit, was die Gleichberechtigung von Mann und Frau angeht?
Ja, natürlich. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, ne? Dass wir uns alle, denke ich mal, einig sind, dass Gleichberechtigung ein erstrebenswertes Ziel ist. Und wenn das verletzt ist, dann ist eben diese Gerechtigkeit nicht gegeben.
Sie sprechen von positiver Diskriminierung bei Frauen. Was ist denn damit gemeint?
Ach, ich habe mal so eine Untersuchung gemacht, mit der habe ich mir nicht nur Freunde gemacht. Wir wissen ja erstmal, dass Frauen seltener eine Professur bekommen als Männer. Wir konnten dann aber berechnen, dass wenn Frauen genauso viel publizieren wie Männer, also genauso viel in Anführungsstrichen Leistung bringen, ihre Wahrscheinlichkeit in der Soziologie eine Professur zu kriegen sogar höher ist. Das heißt, bei selber in Anführungsstrichen Leistung wird eine Frau sogar, das kann ich mit meinen Daten zeigen, in der Soziologie eher eingestellt als ein Mann.
Und wir spielen Ihren nächsten Musikwunsch hier in der Sendung. Hey Jude von den Beatles. Warum haben Sie diesen Song ausgesucht?
Ach, bis ich so 16, 17, 18 war, hatte ich irgendwie überhaupt keinen Musikgeschmack. Und mit den Beatles hat das irgendwie angefangen, dass ich so wirklich bestimmte Sachen total nett fand.
Also, hier kommt der Song. Und wenn Ihnen das gefällt, was Sie hier hören heute Morgen, Sie können die ganze Sendung nochmal hören und zwar als Podcast. Sie finden uns unter hr1.de. Dann einfach den Talk anklicken und da finden Sie dann die Podcasts der letzten Wochen.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better.
H1 Talk heute in dieser ganz besonderen Situation mit dieser Corona-Epidemie, die irgendwie über allem schwebt. Da reden wir heute über Zufriedenheit und Glück in dieser Situation. Professor Martin Schröder ist Soziologe und Experte, was Zufriedenheit angeht. Es ist nämlich sein Forschungsgebiet. Herr Schröder, ist am Ende dann doch die Gesundheit das Allerwichtigste?
Tatsächlich kann man das so zugespitzt sagen. Also auf einer 100er-Skala, die Leute, die ganz ungesund sind, sind viel, viel, 40 Punkte unzufriedener als Leute, die sich schon immer für sehr gesund gehalten haben. Und das ist ein gigantischer Unterschied. Also der ist so stark wie jemand, der in den zufriedensten 5% ist, gegenüber jemand, der in den unzufriedensten 5% ist. Und auch dieselbe Person ist unzufriedener, wenn sie sich gerade ungesünder fühlt.
Schmeißt die Pandemie eigentlich Ihre Studie jetzt über den Haufen? Werden die Leute die Fragen, die sie gestellt haben, anders beantworten in Zukunft?
Ja, also das wird ganz interessant, weil jetzt gerade wird ja auch diese Umfrage durchgeführt und wir können uns dann genau anschauen, wie stark die Zufriedenheit während dieser Pandemie zurückgegangen ist. Ich habe da mal schon so ein paar Berechnungen angestellt, was denkbar ist jetzt aufgrund dieser Corona-Pandemie.
Zum Beispiel, was würde da rauskommen?
Auf dieser 100er-Skala sind Sie zum Beispiel gar nicht so viel unzufriedener, wenn Sie Ihre Freunde mal einen Monat nicht sehen können, aber viel unzufriedener, wenn das darüber hinausgeht. Ein ganz wichtiger Faktor ist auch, wenn Sie das Gefühl haben, keine Kontrolle mehr über Ihr Leben zu haben, dann können Sie dadurch bis zu 9 von 100 Zufriedenheitspunkten verlieren. Das ist so ungefähr der Effekt von Arbeitslosigkeit, was wiederum einer der stärksten negativen Effekte ist. Das heißt, das wird langfristig jetzt, wenn Menschen das Gefühl haben, sie haben keine Kontrolle mehr über ihr Leben, wenn sie langfristig ihre Freunde nicht sehen können, schon negative Folgen haben, wenn man von den bisherigen Daten auf das schließen kann, was jetzt passiert.
Wenn die Pandemie länger dauern wird, werden wir uns an die Situation gewöhnen oder wird sie uns zermürben?
Naja, es gibt so Sachen, an die gewöhnt man sich tatsächlich, aber an andere nicht. An wenig soziale Kontakte gewöhnt man sich nicht. Sie gewöhnen sich auch nicht daran, wenig Kontrolle über ihr Leben zu haben. Darum wäre ich da jetzt nicht so optimistisch.
Nochmal zurück, Sie haben das Thema eben selbst angesprochen. Arbeitslosigkeit. Arbeitslosigkeit, das könnte auf einige zukommen, wenn tatsächlich der wirtschaftliche Abschwung so stark wird, wie er teilweise prognostiziert wird. Wie groß ist denn der Einfluss von Arbeitslosigkeit auf unser Zufriedenheitsgefühl?
Der ist sehr stark. Das muss man wirklich sagen. Und Arbeitslosigkeit hat auch diese Idee ins Wanken gebracht, dass man sowieso ein bestimmtes Zufriedenheitsniveau hat, weil wer arbeitslos ist, ist unzufriedener und bleibt es auch. Also man gewöhnt sich nicht irgendwann daran, arbeitslos zu sein. Und der Effekt ist zwischen 5 bis 10 Punkten. Männer leiden stärker darunter als Frauen. Und es gibt sogar so etwas wie Narbeneffekte. Also Menschen, die lange in ihrem Leben arbeitslos waren, sind selbst dann noch unzufriedener, wenn sie einen Job haben. Und auch ganz interessant, es erklärt sich nicht einfach dadurch, dass sie weniger Geld haben, sondern anscheinend Menschen sind wirklich unzufriedener, wenn sie gerade keine Arbeit haben. Selbst wenn sie dann fast genauso viel oder genauso viel Geld haben wie vorher.
Hat Corona, wenn alles vorbei sein wird, eigentlich auch positive Folgen, zum Beispiel die Stärkung des Gemeinschaftsgefühls?
Also eines der ganz merkwürdigen Ergebnisse, das auch rauskommt, ist die Zustimmung, sich als Deutscher zu fühlen. Die geht ganz stark mit Zufriedenheit einher. Also in Jahren, in denen man sagt, ja, ich fühle mich voll und ganz dieser nationalen Gemeinschaft hat ja fast einen sozusagen unangenehmen Ton, das sozusagen voll und ganz zugehörig. Da ist man so 4 bis 5 Punkte zufriedener, als wenn man sagt, nee, da kann ich gar nichts mit anfangen. So, das muss man jetzt nicht direkt in so eine politische, rechtsnationale Richtung rücken, sondern das kann eben bedeuten, in dem Maße, in dem Menschen das Gefühl haben, Teil einer Gemeinschaft zu sein, sind sie eben zufrieden, zufriedener. Das heißt, wenn wir jetzt alle das Gefühl haben, wir arbeiten zusammen an etwas, an der Eindämmung dieser Pandemie, wir sind eine Gemeinschaft, die zusammenhalten muss, dann kann das sogar zu einer Erhöhung der Zufriedenheit von Menschen führen.
Ein paar wichtige Fragen habe ich noch an Professor Martin Schröder. Wie viele Freunde braucht man, um zufrieden zu sein, zum Beispiel? Oder wer ist zufriedener? Christen, Atheisten oder vielleicht Muslime oder Juden? Und dann natürlich freuen wir uns auf die Antwort auf die wichtige Frage: Lieber hübsch und arm als reich und hässlich? In 5 Minuten gibt es Antworten auf diese Fragen hier in HR1. Viele warten jetzt gespannt auf die Beantwortung der weltbewegenden Frage: Lieber hübsch und arm als reich und hässlich. Was ist bei Ihrer Studie herausgekommen, Herr Professor Schröder?
Lieber hübsch und arm. Also, es zeigt sich tatsächlich, dass Menschen, die von ihren eigenen Interviewern als attraktiver eingestuft wurden, viel, viel zufriedener sind als Menschen, die für nicht so attraktiv gehalten wurden. Das kann so bis in Richtung 10 der 100 möglichen Punkte gehen. Und das ist ein Effekt, der so stark ist, dass sie ihn mit Geld gar nicht mehr einholen können. Also selbst wenn sie 10.000 statt nur 1.000 Euro haben, trägt das nicht so viel zu ihrer Zufriedenheit bei, wie sehr attraktiv statt sehr unattraktiv zu sein.
Wie viele Freunde braucht man, um zufrieden zu sein?
5. Der eine sagt 4, der andere sagt 6. Aber egal, was sie sagen, auch wenn sie sagen 50, ab ungefähr 5 Freunden geht ihre Lebenszufriedenheit nicht mehr mit noch mehr Freundschaft einher. Warum? In einem Satz: Wenn Sie immer mehr Freunde haben, können Sie sich immer schlechter um jeden Einzelnen kümmern. Sie haben also dann auch, das legen zumindest die Daten nahe, oberflächlichere Freundschaften. Das heißt, ab 5 Freunden geht die Lebenszufriedenheit nicht mehr mit noch mehr Freunden einher, bis dahin aber sehr stark.
Wer ist denn zufriedener? Christen, Atheisten oder vielleicht Muslime oder Menschen jüdischen Glaubens?
Ja, da sieht man tatsächlich, dass religiöse Menschen zufriedener sind. Tatsächlich, egal ob sie katholisch, evangelisch oder eine andere christliche Religion sind. Menschen, die islamisch sind, sind nicht zufriedener. Das liegt aber daran, dass ihr Einkommen im Schnitt niedriger ist. Und jetzt gibt es noch einen interessanten Zusammenhang. Gläubige sind nicht per se zufriedener, sondern vor allem in dem Maße, wie sie oft in die Kirche gehen. Warum? Das ist ein Effekt, der sich immer wieder zeigt. Menschen, die sich in sozialen Gemeinschaften stärker eingebunden fühlen, die sind zufriedener. Und eine so eine soziale Gemeinschaft kann natürlich auch die Gemeinschaft der eben Gläubigen sozusagen sein.
Sind Frauen eigentlich glücklicher als Männer oder umgekehrt?
Ja, das ist eine ganz interessante Frage, für die mich jetzt der ein oder andere, der immer darauf beharrt, dass es Frauen viel schlechter geht, oder auch der darauf beharrt, dass es Männern viel schlechter geht, nicht so gerne mögen wird. Es gibt einfach keinen Unterschied. Also man kann nicht generell sagen, Männer oder Frauen sind unzufriedener. Was für mich ganz interessant ist, weil dann kann man natürlich auch mal darüber nachdenken, ob diese ewigen Diskussionen, die einen haben es besser, die anderen haben es schlechter, überhaupt immer, ob wir die in der Vehemenz führen müssen, wenn man sagen kann, eigentlich geht es keinem der beiden Geschlechter besser oder schlechter.
Wie ist denn das mit Menschen, die übergewichtig sind? Sind Dicke unglücklicher?
Da gibt es einen ganz interessanten Zusammenhang. Die Antwort ist ja, aber abnehmen bringt nichts. Also ganz merkwürdig. Dicke sind unzufriedener, aber wenn dieselbe Person probiert abzunehmen, wird sie eher noch unzufriedener.
Welche Rolle spielt die politische Einstellung? Sind CDU-Anhänger zufriedener als Grünen-Wähler, Sozis glücklicher als AfDler?
Das sind sie. Der ganz einfache Zusammenhang ist tatsächlich, wer unzufrieden ist, der wählt also stark links oder stark rechts stehende Parteien. AfD-Wähler sind viel unzufriedener, linken Wähler sind viel unzufriedener, und wer sogar die NPD wählt, ist gigantische 8 Punkte unzufriedener von 10. Das ist aber auch wieder logisch. Wenn Sie die CDU, FDP, vielleicht auch CSU-Grüne wählen, dann wählen Sie ja, ich sag mal, systemstabilisierende Parteien. Das heißt im Wesentlichen, Sie wollen, dass es so bleibt, wie es ist. Wenn Sie die Alternative für Deutschland wählen, na, dann wollen Sie, dass sich was ändert. Das werden Sie eher machen, wenn Sie nicht so zufrieden mit Ihrem Leben sind.
Welche Rolle spielt denn eigentlich das Wetter?
Ja, da ist es ganz wichtig, dass man zwischen Zufriedenheit und Glück unterscheidet. Also der Monat, in dem die Leute befragt werden, der geht nicht so mit Zufriedenheit einher, wie man denken könnte. Man könnte ja denken, im Juli, August sind alle zufrieden und ansonsten nicht. Und für mich spricht das dafür, dass unabhängig von so, heute scheint mal die Sonne oder nicht, Leute wirklich in der Lage sind, ihre Zufriedenheit einzuschätzen. Denn mit dem Monat, kann man es sozusagen nicht erklären. Das wäre bei Glück möglicherweise was anderes, wo Leute eher auf so ein Bauchgefühl hören.
Herr Professor Schröder, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Das war's schon. Das waren wirklich sehr, sehr spannende 2 Stunden. Zum Schluss ist es üblich hier im HR1 Talk, dass wir von unseren Gästen eine Lebensweisheit mit auf den Weg bekommen. Was bekommen wir von Ihnen?
Wichtig vielleicht jetzt auch mit diesem Buch, Wann sind wir zufrieden, zusammenhängt. Sie gewöhnen sich an fast alles und es ist auch selten so, dass Sie unbedingt alles so machen müssen, wie es Ihnen erzählt wird. Aber die Details, das muss man sich dann wirklich in den Daten anschauen. Aber so diese Vorstellung, es gibt das richtige Leben, das findet sich in den Daten weniger. Klar, Gesundheit und so, ja, aber ansonsten sieht man wirklich sozusagen, es gibt nicht so die Art, wie wir alle unser Leben leben müssen.
Professor Martin Schröder, Soziologe an der Philipps-Universität in Marburg. Empfehlen möchte ich Ihnen nochmal sein neues Buch, Wann sind wir wirklich zufrieden? Tolles Buch. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.
HR1, genau meins.